Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniela Heinrich. Das türkische Verfassungsgericht hat die einjährige Untersuchungshaft des Weltreporters Deniz Yücel für rechtswidrig erklärt. Im Interview mit dem AKP-Abgeordneten Mustafa Yenarulu werfe ich gleich einen genaueren Blick auf den Richterspruch und die möglichen Implikationen. Der Auftakt des G20-Gipfels in Osaka, Japan, ist Thema dieser Sendung. Nette Worte und Lächeln zum Auftakt haben kaum verbergen können, dass es hinter den Kulissen ordentlich knirscht. Wir blicken auf die einzelnen Konfliktlinien. Das sogenannte Migrationspaket der Bundesregierung ist vom Bundesrat gebilligt worden. Auch dies ein Thema dieses Tages und dieser Sendung, an deren Ende um kurz vor Mitternacht wie immer die Presseschau steht. Dort unter anderem Thema der angesprochene G20-Gipfel in Osaka. Zunächst aber Blick auf die Türkei. Das Verfassungsgericht des Landes hat die Haft Deniz Yücels für unrechtmäßig erklärt. Das Gericht ist der Auffassung, dass der deutsch-türkische Journalist zu Unrecht in Untersuchungshaft war. Wir erinnern, Yücel war ein Jahr lang im türkischen Gefängnis gesessen, davon die meiste Zeit in Isolationshaft. Über den Richterspruch kann ich nun sprechen mit Mustafa Yenarulu, Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP. Guten Abend, Herr Yenarulu.
Ja, hallo, einen schönen guten Abend.
Haben Sie schon mit Präsident Erdogan sprechen können, was er von dem Richterspruch hält?
Nein, er ist in Japan und ich bin gerade in Köln. Insofern.
Sie haben bestimmt seine Telefonnummer.
Ja, sicherlich. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der Fall jetzt aus seiner Sicht die Brisanz hat, dass man ihn informieren müsste. Das Gericht hat entschieden und es ist gut so, dass wir das zur Kenntnis genommen haben.
Falls Sie die Möglichkeit haben, wie würden Sie ihm denn erklären, dass es heute ein guter Tag für den Rechtsstaat in der Türkei war?
Falls Sie sich daran erinnern, hatte ich schon am ersten Tag der Inhaftierung von Deniz Yücel auf den Haftbeschluss reagiert und habe gesagt, dass ich die Inhaftierung für falsch halte und der Begriff der Terrorpropaganda zu weit ausgelegt und damit die Meinungsfreiheit der Journalisten einschränkt. Und entsprechend hat das Verfassungsgericht jetzt auch entschieden. Insofern überrascht es mich nicht. Ich finde nur, dass natürlich einige Leute dem Präsidenten jetzt auch Rechenschaft schuldig sind, denn sie haben teilweise auch veranlasst, dass der Präsident sich auch persönlich zu dem Fall geäußert hat und einige Äußerungen getätigt hat, die meiner Meinung nach dem Fall so nicht zuträglich waren. Und von daher gehe ich schon davon aus, dass der Präsident einige Leute, die ihn diesbezüglich damals informiert haben, auch zumindest moralisch zur Rechenschaft ziehen wird und auch sicherlich die eine oder andere Disziplinarmaßnahme gegenüber solchen Personen überlegen muss. Mhm.
Herr Yenarulu, lassen Sie mich da mal einhaken. Das heißt, PKK-Terrorist, deutscher Agent, also diese Aussagen, die von Herrn Erdogan getroffen worden sind, das sind Ihrer Meinung nach Aussagen, die er getroffen hat, basierend auf der Meinung, die ihm zugetragen sind von bestimmten Leuten in seinem Umkreis. Das heißt, er ist im Dunkeln gelassen worden und wusste nicht, wovon er spricht.
Der Präsident kann natürlich nicht die Zeit haben, Akten durchzuwühlen. Er bekommt Informationen von seinen Beratern und offenbar hat er falsche Informationen bekommen und auf die hat er dann auf eine Art und Weise reagiert, zu dem das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat, dass eben Deniz Yücels Inhaftierung rechtswidrig war, seine persönliche Sicherheit und Freiheit verletzt gewesen ist, darüber hinaus das Recht auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit dann auch verletzt war. Und darüber muss man sicherlich sprechen.
Aber Herr Yenarulu, meinen Sie nicht, dass Herr Erdogan, wenn er zum Beispiel in Gesprächen mit Angela Merkel auch des Häufigeren auf diesen Fall hingewiesen ist, sich selber die Mühe gemacht hätte, sich da mal ordentlicher zu erkundigen? Also will sagen, mir fällt das ein bisschen schwer, Ihrer Begründung zu folgen.
Wie gesagt, also ich meine, deswegen sage ich ja, dass die Frage im Raum steht und die Leute, die ihn in der Form informiert haben, dann auch sicherlich diese Frage beantworten müssen. Ich kann diese Frage nicht beantworten, denn ich habe mich am ersten Tag schon so positioniert, dass das Verfassungsgericht mich heute auch bestätigt. Und ich habe damals auch sehr, sehr viele Vorwürfe und auch Angriffe in der türkischen Politik erleiden müssen, dass ich mich so aus dem Fenster gelehnt habe. Und ich freue mich, dass jetzt das Verfassungsgericht ein solches klares Urteil gefällt hat. Das ist ein Urteil für die Pressefreiheit, Das ist ein Urteil für den Rechtsstaat in der Türkei und das ist gut so.
Haben Sie da bestimmte Namen im Kopf, die Sie uns verraten möchten?
In Bezug auf?
In Bezug auf diejenigen, die Herrn Erdogan offenbar falsch beraten haben aus Ihrer Sicht.
Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich das wüsste, wer das gewesen ist, dann würde ich wahrscheinlich persönlich die Leute auch entsprechend darauf ansprechen.
Lassen Sie uns mal auf den allgemeinen Blick der Lage der Pressefreiheit in der Türkei werfen. Auf Platz 157 von 180 Ländern listet Reporter ohne Grenzen die Türkei. Wie muss sich das in Zukunft ändern?
Man muss zunächst einmal natürlich vor Augen führen, dass die Türkei wirklich tagtäglich großen Herausforderungen ausgesetzt ist. Insbesondere ist es nach wie vor so, dass fast täglich Soldaten Terrorangriffen der PKK zum Opfer fallen, dass in dieser Situation auch Gerichte dann teilweise überreagieren, auch in der Zeit nach dem Militärputschversuch in der Türkei. Das kann ich teilweise nachvollziehen, erwarte aber dann, dass die Gerichte dann entsprechend reagieren und nicht 2 Jahre später, sondern kurz nach eben Vorwürfen von Staatsanwälten, ohne dass eben Journalisten große Repressalien erleiden müssen, dass sie eine klare Sprache sprechen und deutlich machen, dass der Rechtsstaat funktioniert.
Aber Herr Jenarolo, die Lage der Pressefreiheit in der Türkei war schon vor dem gescheiterten Putschversuch schlecht.
Also es ist nicht das Ideal, das ich mir persönlich wünsche. Das spreche ich auch tagtäglich in der Türkei an. Wir wissen, dass wir da große Missstände haben. Und wir müssen uns an unseren eigenen Idealen messen. Und da gibt es wahnsinnig viel zu tun, das ist mir klar. Und deswegen finde ich gerade auch dieses Urteil des Verfassungsgerichtes nochmal die Pressefreiheit unterstreichend und folgerichtig und hoffe, dass eben die Instanzgerichte jetzt auch das für mich nicht überraschende Urteil des Verfassungsgerichtes im Hinblick auf die Fälle, die Ihnen vorliegen, dann auch entsprechend ansetzen.
Wenn Sie sagen, Sie sprechen diese Problematiken an, was für Reaktionen bekommen Sie denn?
Also ich in letzter Zeit sehr, sehr gute. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die das kritisch betrachten, die eben meine Haltung, meine Positionierung insbesondere für eine starke pluralistische Demokratie, für die Ideale des Rechtsstaates eben kritisieren, weil sie meinen, dass wir nicht in Norwegen leben würden oder in Finnland, wo es eben die vielen Herausforderungen der Geografie nicht gibt. Aber ich denke, dass unabhängig von dem, wo man lebt und in welcher Geografie man welchen Gefahren ausgesetzt ist, sich tagtäglich diesen Herausforderungen geben muss und sich an den eigenen normativen Idealen messen lassen muss. Und das machen wir.
Herr Jenarolo, Sie haben diesen Putschversuch schon angesprochen. Ich will Sie konfrontieren noch mit einem Zitat von Metin Feziolo. Das ist der Präsident der Anwaltskammer der Türkei. Der hat gesagt, dass nach dem gescheiterten Putsch tausende Richter und Staatsanwälte aus den Ämtern verdrängt wurden. Die Leute, die danach gerückt sind, sind mit der Situation komplett überfordert. Hat die AKP also das Justizsystem des Landes geschwächt?
Nicht die AKP hat das Justizsystem des Landes geschwächt, sondern die Putschisten haben das Justizwesen, nicht nur das Justizwesen, auch an sonstige Institutionen des Landes stark geschwächt. Und daran leiden wir im Moment. Und sicherlich hat eben das eine oder andere Urteil auch damit was zu tun, dass wir entsprechend schwach in den Institutionen besetzt sind. Aber das wird sich ändern. Daran arbeitet jeder in der Türkei und dass das kein befriedigender Zustand gegenwärtig ist, das ist uns also klar.
Also die Richter sind überfordert.
Auf der anderen Seite muss man natürlich deutlich machen, dass die Richter nicht zu Unrecht abgesetzt wurden, sondern waren Richter, die Terrororganisation FETÖ, teilweise auch die Terrororganisation PKK, unterstützt haben und deren Organisation am Recht erhalten haben, an kriminellen Machenschaften beteiligt gewesen sind und entsprechend natürlich auch dann der Rechtsstaat sich zur Wehr setzen musste, dass das Militärputsch dann eben dazu beigetragen hat, dass man im Rahmen des Ausnahmezustandes dann diese Entscheidungen in Kürze gefallen musste, dass das dann im Westen auf Kritik stößt, das verstehe ich. Aber das muss man immer wieder dann vor dem Hintergrund der Situation in der Türkei betrachten.
Mustafa Yeneroğlu, Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Wir blicken nach Japan. G20-Gipfel in Osaka. Viele freundliche Worte gab es zum Auftakt. Großes Händeschütteln und Lächeln für die Kameras inklusive. Doch all die diplomatischen Nettigkeiten unter den Staatsführern konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es knirscht hinter den Kulissen. Es herrscht viel Uneinigkeit in der Staatengruppe. Und das bei zentralen globalen Themen. Malte Pieper berichtet.
Die Sonne ist bereits untergegangen in Osaka, der zweitgrößten Stadt Japans, als sich die Staats- und Regierungschefs auf der Burg versammeln, die man sich natürlich eher als Überbleibsel aus einem Samurai-Film, denn als Teil einer mitteleuropäischen Verteidigungsanlage vorstellen muss. Es wartet auf sie und ihre Partner das kulturelle Abendprogramm der japanischen Gastgeber. Lächelt Japans Premier Shinzo Abe seinen Kollegen zu. Nach den ganzen Reden des Tages seien sie doch jetzt bestimmt fast am Verhungern. Und geredet wurde tatsächlich jede Menge. Anders als früher weniger die G20 alle miteinander als einzeln im Separé, sogenannte bilaterale Gespräche einzelner Staatschefs. Wohl überraschendstes Beispiel dabei US-Präsident Trump und Russlands Wladimir Putin, die keine Gelegenheit ausließen, durch zwischenmenschliche Gesten zu demonstrieren, wie gut sie sich verstehen. Gab denn auch Donald Trump nach dem rund einstündigen Tête-à-tête der beiden zu Protokoll, man werde über mögliche Handelsprobleme reden, genauso wie über neue Abrüstungsinitiativen. Was verwundert, standen doch zuletzt die Zeichen im amerikanisch-russischen Verhältnis eher auf Aufrüstung. Ganz anders die deutsch-amerikanischen Gespräche. Während Trump Angela Merkel geradezu überschwänglich als großartige Frau und Freundin begrüßte, würdigte die Kanzlerin den Amerikaner zunächst keines Blickes. Nach ihrem Gespräch sagte sie, sie habe versucht, vor allem in der Krise am Persischen Golf, also im Verhältnis zum Iran, entkrampfend zu wirken.
Die Frage, wie kann man hier auch in einen Verhandlungsprozess kommen, was ich sehr stark befürwortet habe. Aber das ist natürlich nach wie vor eine sehr angespannte Situation.
Wie man es aber auch dreht und wendet, es ist wieder einmal Donald Trump, der diesen Gipfel zu dominieren droht, auf den sich alle Kameras richten, dessen Veto zu weitreichenden Erklärungen alle sofort weiter transportieren. Man dürfe sich bei diesem Treffen aber auch nicht täuschen lassen, mahnt etwa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Seit Herr Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist, ähneln sie sich immer mehr. Es ist aber nicht so, dass der G20 nur den Launen des amerikanischen Präsidenten ausgesetzt wird. Andere haben auch Stimmungen und Befindlichkeiten, die sie vorbringen.
Und so scheint wenig voranzugehen. Bei internationalen Handelsabkommen, die will Trump am liebsten nicht. Bei verstärkten Bemühungen zum Klimaschutz, die wollen weder Amerikaner noch Brasilianer und vielleicht nicht mal die Gastgeber aus Japan. Ob eine gemeinsame Abschlusserklärung am Ende auf dem Tisch liegt, das ist offener denn je. Aber um noch einmal EU-Kommissionspräsident Juncker zu zitieren, diese Abschlusserklärung, die lese doch eh keiner. Der Ausgang ist also völlig offen. Bleibt noch der Blick auf die Gesundheit der Kanzlerin. Die zog ihr Programm ziemlich tough durch. Kein Zittern, kein Schwächeln. Eher präsentierte sich Angela Merkel so, wie sie die Journalisten kennen. Immer einen trockenen Spruch auf den Lippen. Wie als sie kurz vor Ende des ersten Tages zu einem Statement vor die aufgebauten Kameras geführt wurde.
Anblick wie in der Schulklasse.
Bereits in der Nacht deutscher Zeit geht es weiter. Das dann wohl wichtigste Treffen, US-Präsident Trump und sein chinesischer Kollege Xi. Wichtigster Gesprächspunkt, weiten die USA und China ihren Handelskrieg noch aus oder vereinbaren sie etwa einen Burgfrieden?
Malte Pieper berichtete. Der Kern klingt einfach. Beim sogenannten Migrationspaket der Bundesregierung soll es darum gehen, die Befugnisse von Polizei- und Ausländerbehörden so auszuweiten, dass weniger Abschiebungen scheitern. Gebündelt in insgesamt 7 Vorlagen solle dies geschehen. Der Bundesrat hat das Migrationspaket nun gebilligt. Dass dies so passieren würde, war im Vorhinein nicht ganz klar. Gudula Geute berichtet und klärt auf, warum.
Am Ende scheuten sich die Länder, das umfangreiche Paket zur Migration wieder aufzuschnüren. In einigen Punkten hatten die Bundesratsausschüsse empfohlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Im Ergebnis passierten alle 7 Gesetze die Länderkammer. Wobei Baden-Württembergs Innenminister, der CDU-Politiker Thomas Strobel, mit seiner rückhaltlosen Empfehlung fast allein stand.
Das vorliegende Migrationspaket bringt uns in der Gesamtschau weiter auf unserem Weg für Humanität und Ordnung in der Migrationspolitik. Kurz gesagt, Herz und Härte, beides wird heute Gesetz.
Das Paket, mühsam ausgehandelt in der Koalition aus CDU, CSU und SPD im Bundestag, verteidigte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius als Kompromiss. Auch das besonders umstrittene Gesetz, das Abschiebungen erleichtern soll. Hier habe die SPD viele Härten mildern können. Das Grundanliegen aber, so Pistorius, sei richtig.
Abschiebungen sind für Betroffene eine äußerst belastende Situation. Es geht hier eben nicht nur um Zahlen und Fakten und schon gar nicht um Quoten. Es geht um Menschen, die gehen müssen, weil sie nun mal kein Bleiberecht erhalten. Aber zur Wahrheit gehört auch, zahlreiche Abschiebungen sind in der Vergangenheit gescheitert, weil diejenigen, die abgeschoben werden sollten, nicht angetroffen wurden. Sie sind auch gescheitert, weil die Betroffenen keine Papiere hatten oder sie nicht genügend oder gar nicht an ihrer Identitätsklärung mitgewirkt haben.
Gleichwohl bleibt auch bei ihm Kritik, etwa an der Regelung, die vorsieht, Sozialleistungen auf Null zu kürzen. Das soll, abgesehen von Härtefällen, für die gelten, die in einem anderen EU-Staat einen Schutzstatus zuerkannt bekommen haben. Verfassungsrechtlich zweifelhaft nannte das Pistorius und inhaltlich verfehlt.
Das durchschaubare Ziel, die betroffenen Menschen aus dem Land zu drängen, wird nicht erreicht werden. Und gleichzeitig verlagert man die Verantwortung auf die Kommunen, die mindestens ordnungsrechtlich gehalten sind, einzuspringen.
Dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderfielen, kritisierten auch andere. Der Grüne Dieter Lauinger etwa, Minister für Justiz und Migration in Thüringen, der Einschränkungen für die kritisierte, die nicht an der Beschaffung von Papieren mitwirken.
Wohin soll man denn Personen bitteschön hin abschieben, bei denen die Identität nicht geklärt ist? Damit schaffen Sie per Gesetz eine Frustration, die nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihr Umfeld treffen wird. Und in diesen Konflikt laufen wir sehenden Auges hinein.
Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp begrüßte zwar, dass in Zukunft Straftäter besser abgeschoben werden könnten, aber, so der FDP-Politiker,
ich will aber an der Stelle auch, was das Erwartungsmanagement gegenüber der Bevölkerung angeht, darauf hinweisen, dass das auch weiterhin ins Leere laufen wird, wenn wir nicht zu entsprechenden Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern kommen. Und hier hat uns der Bundesinnenminister in der Vergangenheit sehr viel versprochen, allerdings nicht sehr viel gehalten.
Für die SPD ist in diesem Paket der große Punkt auf der Habenseite das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Den Hinweis darauf übernahm freilich im Bundesrat der Thüringer Politiker aus der Linkspartei, Benjamin Immanuel Hoff.
Für mich ist wichtig, dass wir heute mit diesem Gesetz ein Einwanderungsgesetz verabschieden wollen, das der Idee folgt, Zuwanderung zu ermöglichen. Das ist tatsächlich für die bundesrepublikanische Geschichte, insbesondere auch seit 1990, ein wichtiger erster großer Schritt. Den dürfen wir bei vielen kritischen Anmerkungen nicht geringschätzen.
Der SPD-Mann Pistorius sprach hier von einem wichtigen Schritt, wies aber darauf hin, dass dieses Gesetz nur wirken werde, wenn unter anderem mit schnellen Verfahren zur Anerkennung von Berufsabschlüssen und einfachen Verwaltungsverfahren weitere Schritte folgten.
Der Bundesrat verabschiedet Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht, Gudula Geuter berichtete. Wir bleiben im politischen Berlin. Der Bundestag hat der weiteren Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen im Kosovo und im Libanon zugestimmt. Klaus Remmel berichtet über die dazugehörige Debatte im Bundestag.
Gleich zu Beginn der Debatte sprach Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, vom Kosovo als einem für Deutschland symbolischen Land.
Es steht für eine neue Ära in der deutschen Sicherheitspolitik. Eine Ära, die bis heute andauert. Denn dort, im Kosovo, wurde die Bundeswehr zum ersten Mal mit einem robusten Mandat eingesetzt. Im Kosovo war die Bundeswehr zum ersten Mal im Krieg.
Im Parlament ging es heute um die 20. Verlängerung des Mandats. Allein die lange Einsatzdauer zwinge zur Frage, war der Einsatz richtig und ist die Fortsetzung sinnvoll? Aus Sicht der SPD lautet die Antwort zweimal ja. Zwar werde hier nicht kurzfristig die Schweiz des Balkans entstehen, aber, so Felgentreu,
das Töten hat aufgehört. Die Menschen können in Sicherheit ihre Zukunft planen. Die Lage hat sich gewandelt. Die Zukunftsperspektiven des Kosovo hängen heute nicht mehr an der NATO, sondern an der Europäischen Union. Und das ist ein riesiger Fortschritt.
Die AfD-Fraktion war heute im Parlament entschieden anderer Ansicht.
Herr Felgentreu, ich habe den Eindruck, wir reden über ein spanisches Urlaubsgebiet.
So reagierte der AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er verwies auf die anhaltenden ethnischen Spannungen, auf Korruption bis hoch in die Staatsführung, so Hampel, auf einen vermeintlichen Völkerrechtsbruch durch den Westen zu Beginn der Intervention. Dieser Einsatz sei nicht den Knochen eines einzelnen deutschen Soldaten wert.
beenden wir schleunigst diesen Einsatz. Er hat Deutschland weder Ruhm noch Ehre noch Anerkennung gebracht.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Johann Wadephul, reagierte auf Hampel so.
Das diskreditiert den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten in einem Ausmaß. Das ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das können wir hier nicht stehen lassen.
FDP und Grüne stimmten zusammen mit den Regierungsfraktionen für das Mandat. Hier Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die Liberalen und Manuel Sarrazin, Grüne.
Der Einsatz der NATO hatte Erfolg und hat diesen Bürgerkrieg beendet. Und das zeigt sich natürlich jetzt auch in der Senkung der Personalobergrenze der Bundeswehr. Umfasste das Mandat mal zu Spitzenzeiten bis zu 8.500 Soldaten, ist es heute bei 400.
Für uns Grüne sind der Frieden in der Region und die Stabilität ein übergeordnetes Ziel. Deshalb werden wir der Verlängerung des Mandats zustimmen.
Wie die AfD votierte auch die Linksfraktion gegen den Einsatz. Deutschland habe zusammen mit der NATO durch das militärische Engagement Völkerrecht gebrochen, so der Abgeordnete Alexander Neu.
Wer über die Annexion der Krim spricht, aber die eigene Mittäterschaft in der Zerschlagung Jugoslawiens und einer Zerlegung des Völkerrechts verschweigt, der offenbart sein instrumentales Verhältnis zum Völkerrecht.
Mit 493 gegen 146 Stimmen wurde der Kosovo-Einsatz erneut verlängert. Ähnlich deutlich wurde auch ein neues Mandat für die deutsche Beteiligung am Libanon-Einsatz beschlossen, wo die Bundeswehr unter anderem hilft, Waffenschmuggel zu unterbinden.
Aus Berlin, Klaus Remme. Im Kampf gegen die Erderwärmung muss Deutschland bald Nägel mit Köpfen machen, um die Ziele einzuhalten. Größere Veränderungen sind da wohl unumgänglich. Noch vor der Sommerpause haben die Grünen nun ihre Vorschläge im Bundestag vorgestellt. Barbara Schmidt-Matern mit den Einzelheiten.
Je länger der grüne Höhenflug bei Wahlen und Umfragen anhält, desto nervöser wird die politische Konkurrenz. Die Klimapolitik der Grünen sei weder durchdacht noch durchfinanziert, kritisiert Christdemokrat Friedrich Merz im Fernsehsender Phoenix.
Die Grünen versprechen jetzt 100 Milliarden Klimafonds, bleiben der deutschen Öffentlichkeit aber die Antwort schuldig, wie das eigentlich bezahlt werden soll. Sie werden in den Medien hochgejatzt. Alle 90 Sekunden verliebt sich ein deutscher Journalist in Robert Habeck. Und stellt nicht die Frage, wo kommt eigentlich das Geld her, das ihr dafür diesen Klimafonds mit 100 Milliarden zur Verfügung stellt. Dann sagen wir, die Antwort kommt im September.
Friedrich Merz verwechselt hier offenbar seine eigene Partei mit den Grünen. Denn es ist die CDU, die erst im September ihren klimapolitischen Fahrplan vorlegen will. Die Grünen bringen derweil allein heute am letzten Plenartag vor der Sommerpause 5 Anträge und 2 Gesetzentwürfe zur Klimapolitik in den Bundestag ein. Und am Vormittag stellten sie in Berlin ein Sofortprogramm für den Sommer vor.
Was jetzt zu tun ist beim Klimaschutz, weil wir uns ja gemeinsam als Bundesrepublik Deutschland, als Weltgemeinschaft 2015 in Paris darauf verständigt haben, dass wir alle auf dieser Welt alles dafür tun werden, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.
Daran erinnert Parteichefin Annalena Baerbock. Das 11-seitige Papier, das die Partei, die Bundestagsfraktion und die Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung gemeinsam verfasst haben, enthält 3 Kernforderungen. Der Kohleausstieg soll zügig eingeleitet und die Energiewende beschleunigt werden. Zweitens unterstützen die Grünen ausdrücklich den Plan der sozialdemokratischen Bundesumweltministerin Svenja Schulze für ein Klimaschutzgesetz. Und drittens plädieren die Grünen für einen CO2-Preis, der etwa klimafreundliches Heizen und Autofahren belohnt. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll im Gegenzug ein Energiegeld von 100 Euro pro Jahr erhalten. Die Stromsteuer will die Ökopartei nahezu vollständig abschaffen. Fraktionschef Anton Hofreiter.
Also die Gesamteinnahmen über den CO2-Preis sind ca. 15 Milliarden Euro. Davon gehen die 6,2 Milliarden Euro weg, die Stromsteuer Abschaffung kosten. Das restliche Geld steht zur Verfügung zur Auszahlung.
Was der frühere Parteichef Cem Özdemir schon vor Jahren eingefädelt hat, nämlich die Annäherung der Grünen an die Wirtschaft, das führt die Ökopartei inzwischen erfolgreich fort. Özdemirs politischer Ziehvater, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, stellt klar:
Aus der Wirtschaft habe ich noch niemals von irgendjemandem Kritikpunkt an der CO2-Bepreisung gehört. Im Gegenteil.
Außerdem enthält das Sofortprogramm Maßnahmen für klimafreundliches Bauen und vor allem für den Verkehrssektor. Mehr Ladesäulen für Elektroautos und ein Bonus-Malus-System beim Autokauf. Je weniger CO2 ein Auto ausstößt, desto höher die staatliche Förderung. Fraktionschef Anton Hofreiter spricht von Umverteilung.
Wohlverdienende Menschen zahlen im Schnitt, außer sie verhalten sich, wie gesagt, extrem umweltkonform, zahlen deshalb im Schnitt eher drauf.
Ein konkretes Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor fehlt in dem Papier allerdings. Auch Details zur Finanzierung der Klimapolitik bleiben die Grünen schuldig. Die Schuldenbremse gelte zwar, sagt Parteichefin Baerbock.
Aber deutlich wird auch, dass die Schuldenbremse nicht bedeuten kann, dass wir nicht mehr investieren. Investitionen müssen in unserem Land vor allem in Infrastruktur und den Klimaschutz gehen.
Das gestern von der SPD vorgestellte Klimaschutzpapier beurteilen die Grünen als zu lasch.
Barbara Schmidt-Matern. Es ist 23.35 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag, die Kurzberichte. Die EU und der südamerikanische Staatenbund Mercosur wollen die größte Freihandelszone der Welt ausbauen. Holger Rummann.
Ziel der Übereinkunft ist der weitgehende Abbau von Zöllen und anderen sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen, wie etwa doppelte Zulassungsverfahren. Damit hofft man, den wechselseitigen Warenaustausch anzukurbeln und der Wirtschaft Kosten in Milliardenhöhe zu ersparen. 4 Milliarden Euro an Zollgebühren, verspricht Handelskommissarin Malmström, würden jedes Jahr allein auf EU-Seite wegfallen, wenn das Abkommen einmal vollständig in Kraft sei. Viermal so viel wie im Handel mit Japan. Der Mercosur umfasst die Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Mit einer Bevölkerung von mehr als 260 Millionen Menschen ist er einer der größten Wirtschaftsräume der Welt. Durch den Vertrag mit der EU entstünde ein Markt von 780 Millionen. Die politische Einigung über das Abkommen, die mit etwas Zeitverschiebung auch auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka offiziell verkündet wird, ist auch eine Botschaft an den selbsternannten Dealmaker Donald Trump und dessen protektionistische America-First-Politik. Allerdings, es gibt auch Kritik an dem geplanten Freihandelsabkommen. Vor allem Europas Landwirte befürchten, im Wettbewerb mit den Agrarriesen in Südamerika den kürzeren zu ziehen. Umwelt- und Verbraucherschützer kritisieren zudem den laxen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Gentechnik.
Seit mehr als zwei Wochen warten 40 Migranten auf der Sea-Watch 3 auf ihre Rettung. Nun haben wohl 5 Länder zugesagt, sie aufzunehmen, darunter auch Deutschland. Tassilo Forchheimer.
Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg und Portugal sind nach Angaben von Italiens Außenminister Moavero bereit, die 40 verbliebenen Migranten von Bord der Sea-Watch bei sich aufzunehmen. Das hat das italienische Außenministerium am Nachmittag bekannt gegeben. Das Innenministerium in Rom kommentierte die Mitteilung mit den Worten, die harte Linie der italienischen Regierung beginne, erste Früchte zu tragen. Bevor die Migranten tatsächlich von Bord gehen könnten, erwarte Italien entsprechende Garantien der aufnehmenden Staaten. Unterdessen sind Vertreter der italienischen Finanzpolizei am Nachmittag erneut an Bord der Sea-Watch gegangen, offiziell um der deutschen Kapitänin mitzuteilen, dass gegen sie ermittelt werde. Carola Rakete werden von der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung und eine Verletzung des Seerechts vorgeworfen, sagt eine Sprecherin von Sea-Watch. Morgen soll die 31-jährige Schiffsführerin vernommen werden. Darüber hinaus werde geprüft, ob die Sea-Watch beschlagnahmt werden könne, teilte der zuständige Staatsanwalt nach Angaben des italienischen Rundfunks mit.
Der Bundestag hat über einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der rehabilitierungsrechtlichen Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der DDR beraten. Matthias Reiche.
Ziel ist, dass politisch Verfolgte des DDR-Regimes auch in Zukunft rehabilitiert und entschädigt werden können. Dafür müssen die zum Jahresende auslaufenden sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetze dauerhaft entfristet werden. Noch immer stellen jedes Jahr tausende Menschen einen solchen Antrag. Auch wenn sich das erlittene Unrecht natürlich niemals völlig heilen lässt, wie Arnold Fahrts in der Debatte sagte, der CDU-Politiker wurde in der DDR auch selbst politisch verfolgt.
Der Staat, Bundesrepublik Deutschland, kann einen ehemaligen Gefangenen, der in einem Arbeitslager gewesen ist, nicht die nächtlichen Albträume nehmen, von denen er jetzt noch aufwacht. Aber was wir tun können, ist, wir können versuchen, so viel wie möglich Heilung zu verschaffen. Und das ist, glaube ich, ein selbstverständlicher Anspruch, den ein Rechtsstaat an sich stellen muss.
In diesem Sinne sieht das Gesetz auch vor, die Entschädigung für DDR-Heimkinder zu erleichtern und auszuweiten. So können Kinder, die ins Heim kamen, weil ihre Eltern politisch verfolgt wurden, künftig auch Unterstützungsleistungen erhalten.
Im Prozess gegen einen Tunesier und seine deutsche Ehefrau, die an einer Bombe mit dem Biokampfstoff Rizin gebaut haben sollen, ist der Angeklagte stark belastet worden. Jochen Hilgers.
Demnach hatte der Angeklagte während der Bauphase immer wieder Online-Chats mit Islamisten, um sich über seine Fortschritte rückzuversichern. Zudem wurden auch auf zwei bei ihm sichergestellten Handys geradezu massenhaft entsprechende Bauanleitungen gefunden. Sie stammen aus dem Medienzentrum einer islamistischen Organisation, vermutlich im Nahen Osten oder in Nordafrika, so die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Das Rezin, das laut Anklage mit einem Sprengsatz in einem geschlossenen, mit möglichst vielen Menschen besetzten Raum gezündet werden sollte, war nach den Aussagen bereits hergestellt. Rein rechnerisch hätte die hergestellte Menge gereicht, um bis zu 13.500 Menschen zu töten, so die Aussage eines Ermittlungsbeamten des Bundeskriminalamtes. Bei dem geplanten Anschlagsszenario hätte es bis zu 100 Tote geben können. Auch die Beweislage gegen die mitangeklagte Frau des Tunesiers, eine deutsche Konvertitin, ist offenbar erdrückend. Sie soll aktiv geholfen haben, Rizin und Bauteile für den Sprengsatz zu besorgen.
James Fields hatte bei Ausschreitungen in Charlottesville eine Frau totgefahren. Nun das Urteil lebenslange Haft. Martina Butler.
Lebenslang. Dazu wurde der 22-Jährige verurteilt, der vor 2 Jahren bei einer rechten Demonstration eine junge Frau totgefahren hat. Der bekennende Neonazi war mit einem Auto in Charlottesville in eine Menschenmasse gerast. Dabei wurde Heather Heyer getötet und 35 weitere Menschen verletzt. Im August 2017 sind rechte Demonstranten mit einem Fackelmarsch durch Charlottesville gezogen und haben am Tag danach demonstriert. Es wurden Worte wie »Juden werden uns nicht ersetzen« gerufen und es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. Vor Gericht wurde beispielsweise bekannt, dass der nun verurteilte junge weiße Mann bei einer Klassenfahrt nach Deutschland beim Besuch des Konzentrationslagers Dachau gesagt haben soll, hier ist das Wunder geschehen. Der 22-Jährige hat sich schuldig bekannt, um einer möglichen Todesstrafe zu entgehen. In einem früheren Verfahren war er bereits zu lebenslang und 419 Jahren im Gefängnis verurteilt worden.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 26.600 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Plus und landet bei 7.671 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Volker Hirt.
Die Deutsche Bank als Klassenprimus im DAX, das hat es lange nicht gegeben. Das Image längst dahin, Milliardenstrafen wegen undurchsichtiger Machenschaften im Investmentbanking, schlechte Geschäfte, Stellenabbau. Die Liste der Schlagzeilen in den vergangenen Jahren war lang. Nun die Nachricht aus den USA. Deutschlands größte Bank hat alle Stresstests der amerikanischen Aufsichtsbehörden bestanden. Da greifen dann doch wieder ein paar Investoren zu und schicken die Deutsche Bank wieder Richtung 7 Euro. Damit entfernt sich der Wert klar von seinem Tiefstand unter 6 Euro. Überhaupt, das war eher ein versöhnlicher Wochenabschluss, denn von den 30 DAX-Werten waren am Freitag 26 im Plus. Es gab nur 4 Verlierer. Der Index gewann ziemlich genau 1%. Dank der Last-Minute-Käufe rückte der DAX im Wochenvergleich um knapp 0,5% vor. Es war nicht viel Bewegung drin in dieser Woche. Der Handelsstreit zwischen China und den USA lähmte die Märkte. Alles wartet auf die Tage in Osaka, wo beim G20-Gipfel zumindest entspannende Signale gesendet werden. Im Schatten dieser Starre meldete sich der Bitcoin zurück in die Schlagzeilen. Im Laufe der Woche legte die Währung um 4.000 Dollar zu. Ein paar Tage später war alles wieder auf Anfang. Heute ging es wieder um einen Tausender rauf. Den Investoren musste ja ganz Krypto dabei werden. Gold als sicherer Hafen, wenn nicht nur Handelskriege, sondern auch Militärschläge drohen. Das Säbelrasseln im Iran-Konflikt verhalf Gold in dieser Woche zum Höhenflug. Rund 1.250 Euro, so viel war die Feinunze seit 6 Jahren nicht wert. Der DAX beendet die Woche ganz knapp unter 12.400 Punkten.
Der Fall ist grausam, die Details und Tatbeschreibungen zutiefst verstörend. Daran ändert sich auch an Tag 2 des sogenannten Lüchte-Prozesses nichts. Es geht um den 100-fachen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Mischa Dahlmann.
Zum ersten Mal wurden heute die Aussagen von Opfern gehört, die eines Mädchens und einer inzwischen erwachsenen Frau. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben sie dem Gericht beschrieben, wie es ihnen nach dem Missbrauch auf dem Campingplatz heute geht. Opferanwältin Celia Evlice sagte danach, dass die Aussage vor Gericht wichtig gewesen sei für ihre Mandantin.
Sie war den Tränen nah, aber jetzt im Nachhinein ist sie auch unheimlich froh darüber, dass sie diesen Schritt gegangen ist und für sich selber endlich einen Abschluss finden konnte. Sie wollte einfach ihm mit ihrer eigenen Stimme sagen, das hast du mir genommen, meine Kindheit, meine Jugend, meine... Ja, wenn ich das mal so sagen kann, meine Erfahrung meiner Jugendfreundlichkeit, die hast du mir genommen.
Rechtsanwalt Roman von Alvensleben vertritt vor dem Detmolder Landgericht unter anderem ein Mädchen. Um es dem Kind so leicht wie möglich zu machen, hat die Vorsitzende Richterin im Prozess ihre Robe ausgezogen und sich neben das Kind gesetzt. Anwalt von Alvensleben vertritt zudem die Mutter des Mädchens. Sie war es, die die Ermittlungen gegen die Angeklagten mit einer Anzeige im vergangenen Oktober ins Rollen gebracht hatte. Für Mutter und Tochter sei die Aussage ein Abschluss gewesen.
Wir können jetzt uns als frei erklären und all das machen, was wir jetzt erstmal wollen, uns selber wieder lieb haben wollen. Und dann fängt es an mit dem, was die Seelsorgebetreuung sagt. Das ist ein Traumatologe und da hören wir auch drauf und vertrauen dem auch.
Im Unterschied dazu hat heute eine ganze Reihe von Opferanwälten angekündigt, dass ihre Mandanten nicht aussagen werden. Das Gericht hat entsprechenden Anträgen bereits zugestimmt. Auch Rechtsanwalt Peter Wüller hat erklärt, seine beiden Mandanten wollen sich nicht mehr als Zeugen vor dem Gericht äußern. Eine Kinderpsychologin habe ihm und den Eltern davon abgeraten, die Kinder noch einmal mit den traumatischen Geschehnissen auf dem Campingplatz in Lüchte zu konfrontieren.
Konfrontiert werden heißt nicht nur, dass eine Vernehmung der Kinder stattfindet. Sie sagt, allein das Erscheinen im Gerichtssaal, allein zu wissen, worum es geht, zu wissen, wer auf der Anklagebank sitzt, wäre mehr als schädlich für die weitere Behandlung der beiden Kleinen.
Das Verfahren gegen den Mitangeklagten Heiko V. aus Stade wurde inzwischen vom Hauptprozess abgetrennt. Er soll den hundertfachen Missbrauch auf dem Campingplatz per Videochat verfolgt haben. Ihm wird Beihilfe zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch vorgeworfen. Sein Verteidiger Jan-Hendrik Popkes hofft auf ein deutlich milderes Urteil für seinen Mandanten als für die beiden Hauptangeklagten.
Wir haben die Abtrennung angestrengt, weil die Intensität der Übergriffe, um die es hier geht, der Vorwürfe ganz unterschiedlich ist und natürlich auch die Quantität, die Vorwürfe, die gegen meinen Mandanten erhoben worden sind, ohne die bagatellisieren zu wollen, die kann ich an einer Hand abzählen. Und das ist ja eine ganz andere Dimension, die den anderen Angeklagten vorgeworfen wird.
Kommende Woche Donnerstag wird der Prozess am Landgericht Detmold fortgesetzt. Aktuell sind noch 8 Verhandlungstermine bis Ende August angesetzt.
Mischa Dahlmann berichtete. Nach Auffassung von Jared Kushner, Verfasser des Plans und seines Zeichens auch Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, ist der Plan die Chance des Jahrhunderts. Vor allem von palästinensischer Seite. Allerdings gibt es sehr starke Kritik am Vorhaben, das Frieden in den Nahen Osten bringen soll und im Rahmen eines zweitägigen Workshops nun in Bahrain vorgestellt worden war. Dieser Workshop ist nun vorbei. Benjamin Hammer berichtet.
Jared Kushner. Eine Hochglanzveranstaltung im besten Hotel von Manama. Auf die Bühne trat der Gastgeber, Jared Kushner, Nahostbeauftragter der US-Regierung und Schwiegersohn von US-Präsident Trump. Seit zu langer Zeit sind die Palästinenser in einem ineffizienten System der Vergangenheit gefangen. Unsere Vision Frieden durch Wohlstand ist ein modernes System für eine bessere Zukunft. Es ist eine Vision, was mit Frieden möglich ist. Sein Plan sieht Investitionen und Kredite in Milliardenhöhe vor, wenn Israelis und Palästinenser Frieden schließen. Doch wie dieser Frieden politisch erreicht werden soll, das sagte Kushner nicht. Wohlstand und Wachstum für die Palästinenser sind nicht möglich ohne eine andauernde und gerechte politische Lösung des Konfliktes. Heute ist aber nicht der Tag für politische Fragen. Dan Shapiro beschäftigt sich seit Jahren mit diesen politischen Fragen. Er war der US-Botschafter in Israel von Donald Trumps Vorgänger Barack Obama. Heute forscht Shapiro am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. Der Workshop in Bahrain habe nur eine sehr begrenzte Wirkung entfaltet, meint der ehemalige Botschafter. Denn ein Workshop zur Ökonomie ohne politische Strategien, das sei ein sehr fragwürdiger Ansatz. Wenn man Länder auffordert, Finanzhilfen zu leisten, wenn man die Privatwirtschaft auffordert, große Investitionen zu tätigen, dann werden diese Akteure wissen wollen, was ist der politische Hintergrund dieser Investitionen.
They will want to know what is the political backdrop against which they are making those investments.
Den aber liefert das Weiße Haus bisher nicht. Stattdessen vermeiden Trumps Nahostgesandte beharrlich Worte wie Zwei-Staaten-Lösung oder Besatzung. Ein CNN-Reporter fragte Kushners Kollegen Jason Greenblatt mehrfach nach möglichen Fehlern der israelischen Regierung. Immerhin hatte Premierminister Netanyahu angekündigt, Teile des besetzten Westjordanlandes annektieren zu wollen. Ich habe bei der israelischen Regierung noch nichts gefunden, sagte Greenblatt, das eine Linie überschreitet und das ich kritisieren müsste. Natürlich gäbe es Dinge, die man auch auf Seiten der Palästinenser kritisieren müsse, sagt der frühere US-Botschafter Dan Shapiro. Aber als US-Regierung zu sagen, dass man absolut keine Differenzen mit einer Seite hat und gleichzeitig ständig über Differenzen mit der anderen Seite zu sprechen, das macht es schwer, ein effektiver Vermittler zu sein. Die Palästinenser lehnen die Trump-Regierung als Vermittler längst ab. Ihre Führung boykottierte die Veranstaltung in Bahrain. Und so wurde dort zwar über die Palästinenser gesprochen, aber nicht mit ihnen. Vom Workshop am Golf bleibt etwas anderes hängen. Erstmals reiste eine Gruppe von israelischen Journalisten nach Bahrain. Der Außenminister des Golfstaates gab israelischen Medien mehrere Interviews und bekräftigte das Existenzrecht Israels. Israel sei historisch gesehen ein Teil des Erbes der Region, sagte er.
Benjamin Hammer berichtete. 3 Hitzewarnstufen gibt es in Frankreich. Die höchste wurde noch nie ausgerufen. Bis jetzt. In Frankreich ist mit fast 46 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord gemessen worden. Es ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnung. Marcel Wagner berichtet.
Verfolgt man die Medien in Frankreich, man könnte glauben, dass schon seit fast einer Woche Alarmstufe Rot herrscht.
Et la canicule.
La canicule. Wörtlich in etwa, die Hundehitze oder einfach nur Hitzewelle beherrscht nicht nur sämtliche Radio- und Fernsehprogramme, sie hat ganz Frankreich fest im Griff und ist schon jetzt rekordverdächtig. Im Montclus, einem kleinen Ort im bei Urlaubern beliebten Süden, wurden gestern offiziell 41,8 Grad im Schatten gemessen, so viel wie noch nie in einem Juni in Frankreich. Benoît Trichot, der Bürgermeister des kleinen Dorfes, nahm es gelassen. Schließlich hat Montclus wie tausende anderer Kommunen längst einen Notfallplan aktiviert. Wir haben ein System mit automatischen Telefonanrufen, um über wichtige Maßnahmen gegen die Hitze zu informieren. Wir benachrichtigen die Nachbarschaften, denn wir kennen die Personen, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. Und wir mobilisieren Leute, die nach dem Rechten sehen. Solche Risikopläne wurden in Frankreich flächendeckend ausgearbeitet, nach den schrecklichen Erfahrungen, die das Land im Rekordsommer 2003 gemacht hatte. 10.000 bis 15.000 Menschen starben nach Schätzungen damals an den Folgen einer ähnlichen Hitzewelle. Vor allem Ältere und Pflegebedürftige waren in der langen Ferienzeit ohne ausreichende Betreuung zurückgelassen worden. Danach war klar, so etwas soll sich niemals wiederholen.
Attention, canicule.
Achtung, Hitzewelle. Es bestehen Gesundheitsrisiken wie Hitzeschläge und Austrocknung. Trinken Sie regelmäßig und essen Sie ausreichend. Warnt das Gesundheitsministerium aktuell in Radio- und Fernsehspots. Für 4 Departements erklärten die Behörden heute außerdem erstmals Hitzealarmstufe Rot, die höchste Stufe. Eine absolute Premiere, seit es den 4-stufigen Hitzeplan gibt, ebenfalls eine Folge der Canicule von 2003. Praktisch bedeutet das nun, eine Krisenzelle der Regierung tagt, ein Notfalltelefon ist aktiviert, mobile Pflegedienste, Alten- und Pflegeheime sind in Alarm versetzt. 4.000 Schulen schließen heute ganz, im Süden wurden Ausflüge und öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Alles nur Panikmache? Keineswegs, meinte Premierminister Edouard Philippe am Morgen. Vor einigen Tagen glaubten manche, wir würden zu viel machen. Ich glaube, die Intensität der Hitze, die wir seit gestern beobachten und die noch bis morgen dauert, zeigt, dass das keine Überreaktion ist. Echte Profis schockt allerdings auch das nicht. Um 7 Uhr heute Morgen haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht. Später geht's zum Strand, dann halten wir Siesta im Schatten und dann wieder zum Strand. Aber wir bleiben im Wasser außerhalb der Sonne. Das Wasser ist 25 Grad warm, fantastisch.
Ausruhen, trinken, drin bleiben. Alarmstufe Rot in Frankreich, Marcel Wagner berichtete. Damit kommen wir zur Presseschau. Tobias Zien ist bei mir im Studio.
Im japanischen Osaka tagt der G20-Gipfel, in einer Zeit, in der der internationale Zusammenhalt bröckelt. Dazu schreibt der Kölner Stadtanzeiger, Trump trifft Putin, Putin trifft May, Merkel trifft Xi und schließlich Trump trifft Xi. Die Fokussierung auf bilaterale Gespräche ist ein Alarmsignal. Die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten Mechanismen der gemeinschaftlichen Konfliktbewältigung und Kooperation funktionieren nicht mehr. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle notiert, Die Europäer und ihre Verbündeten müssen beim G20-Gipfel an der Verteidigung liberaler Werte festhalten. Jetzt, wo die Idee eines auf Recht und Regeln basierenden Miteinanders unter Beschuss gerät, muss sie umso entschiedener beschützt werden. Gegen Angreifer von außen, aber auch gegen die Skeptiker innerhalb westlicher Gesellschaften. Vor allem der Streit in der Klimapolitik gefährdet offenbar die gemeinsame Abschlusserklärung des G20-Gipfels. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Das Zusammentreffen in Osaka macht deutlich, alte Allianzen bröckeln und neue Zweckbündnisse entstehen. Vor allem beim Schutz des Klimas finden immer mehr Mächte Gefallen daran, im Windschatten von US-Präsident Trump vom Pariser Abkommen abzurücken. Kein Formelkompromiss in irgendeinem Gipfeldokument kann das Auseinanderdriften der Staaten überdecken. Das türkische Verfassungsgericht hat heute geurteilt, dass die einjährige Untersuchungshaft des Journalisten Deniz Yücel rechtswidrig war. Das Straubinger Tagblatt meint dazu: Das Urteil des Verfassungsgerichts zugunsten Yücels lässt hoffen. Zeigt es doch, dass die Macht des türkischen Präsidenten Erdogan endlich ist. Am Ende aber gibt es nur eine Kraft, die entscheiden kann, wie sich die Türkei in Zukunft aufstellt. Die Türken selbst. Und ob sie bereit sind, Erdogan weiterzutragen oder ob sie seinen Versprechen nicht mehr trauen, das wird sich erst noch zeigen. Der Präsident wankt. Gefallen ist er allerdings noch lange nicht. Im Mannheimer Morgen ist zu lesen: Es ist bedeutend, dass das Gericht die Pressefreiheit hervorhebt und damit zeigt, dass es zumindest nicht ausnahmslos Erdogans Anweisungen folgt. Auf Grundlage der Yücel-Entscheidung müssen nun Dutzende weitere Journalisten in der Türkei freigelassen werden. Es ist eine gute Nachricht für den deutsch-türkischen Journalisten, hält die Rheinzeitung aus Koblenz fest. Dennoch darf das Urteil nicht darüber hinwegtäuschen. Die Türkei ist von wirklicher Demokratie so weit entfernt wie Rhein und Mosel vom Bosporus. Noch immer ist das Land das größte Gefängnis für Journalisten und Andersdenkende.
Tobias Zien mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. G20 hält der vorläufige Burgfrieden im Handelskrieg zwischen den USA und China eines der Themen. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Kommen Sie gut durch die Nacht.